Jetzt ist übrigens die Klimaanlage an. Hört man das?
Hör ich, ja.
Hervorragend.
Hört sich wie eine Autobahn aus der Ferne an.
Okay.
Das bügelt der Georg höchstpersönlich aus.
Naja, genau. Mit dem Audiobügeleisen.
Genau.
Na super, haben wir direkt auch schon ein Intro.
Juhu. Dann können wir gleich anfangen. Eins, zwei, drei.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe der Podigy Podcast News.
Wuhu!
Wir sind Ben und Matti vom Podcast-Hosting-Dienst Podigy und wir versuchen alle 2 Wochen euch ja so ein paar Neuigkeiten aus der Podcast-Welt und natürlich auch von Podigy selbst zu bringen. Und ich würde sagen, fangen wir einfach mal an.
Genau, wir fangen mit dem Thema Archivierung von Podcasts an. Das klingt erstmal so ein bisschen uninteressant oder nicht so spannend, weil man immer so eher Interesse an neuen Sachen hat. Und bei Archivierung von Podcasts geht es darum, es gab neulich in dem Podnews-Newsletter so die Meldung, es gibt ein Projekt, was sich jetzt um die Archivierung von Podcasts kümmern möchte, weil anscheinend laut irgendwelchen Studien und Beobachtungen sehr, sehr viel Content relativ schnell ja, verloren geht oder nicht mehr verfügbar ist. Und sie haben da, glaube ich, in diesem Blogpost auch erwähnt, dass irgendwie 90% der amerikanischen Filme vor 75 irgendwie verloren gegangen sind oder Radioaufnahmen zu 75%. Also eine ziemlich hohe Quote. Ich glaube, ich habe da auch schon mal über generell das Internet mal gelesen, dass auch viele, so generell einfach Hyperlinks, ne, Links irgendwo auf Webseiten, auch nach irgendwie gefühlt 10 Jahren schon mal zu 50% gar nicht mehr da sind, ne? Und das ging ein bisschen so um dieses Thema. Fand ich ziemlich interessant, weil ich glaube, da gibt es aktuell nichts, was konkret für Podcasting gebaut wird oder zumindest zu brauchen ist. Es gibt, glaube ich, dieses archive.org, hattest du, glaube ich, erwähnt mal,
Ja, genau.
was vielleicht so, ja, heutzutage eher das Tool ist, was man nutzen würde, weil es auch generisch ist, aber vielleicht nicht so konkret auf Podcasting irgendwie abgestimmt.
Also sie haben auf jeden Fall auch eine Abteilung für Podcasts. Allerdings habe ich überhaupt keine Ahnung, wie einfach das jetzt zum Beispiel wäre, seinen aktuellen Podcast, wenn man jetzt halt. Keine Ahnung, man hört mit dem Podcast auf und will irgendwann nicht mehr fürs Hosting bezahlen oder halt nicht mehr selbst sein Hosting betreiben. Und dann will man das Ding vielleicht trotzdem ja, der Welt erhalten. Und dann weiß ich aber nicht, wie einfach das tatsächlich ist, das dann so wie es ist, zu archive.org umzuziehen, so dass dann, also ich habe auch gehört, dass Leute archive.org zum Hosten von Podcasts benutzen.
Okay.
Sprich, theoretisch könnte man den Feed dann wahrscheinlich sogar nehmen, der da rauskommt, und den wieder in iTunes reinwerfen. Sprich, es würde dann tatsächlich auch komplett erhalten bleiben. Die Frage ist halt, wie einfach das wäre, seinen alten Feed zu nehmen und den in archive.org
Und wie schnell
reinzuladen.
die Downloads dann auch gehen, weil das ist wahrscheinlich auch der Knackpunkt da, ne?
Naja, gut, aber das ist ja dann am Ende, ich meine, wenn es halt ein alter Podcast ist, der wirklich nur zu Archivzwecken noch
Ja, ich
da ist,
meine
da
jetzt
ist
eher
vielleicht
so
die Download.
als Hoster, ne? So, das wäre dann eher
Ja,
nicht
gut.
die beste Idee, glaube ich.
Ja.
Aber ja, da stellt sich auch, also ich glaube einfach, so ein bisschen aus der deutschen Optik betrachtet, finde ich, könnte man das noch machen, weil so, wenn man überlegt, so ja, alle möglichen Podcasts dieser Welt zu archivieren, das ist schon eine Menge Zeugs. Da braucht man echt ein Projekt dahinter, was halt die Ressourcen auch dafür hat. Ich glaube, deutschsprachige Podcasts ist das deutlich überschaubarer. Die Menge zumindest an Daten ist es immer noch viel, aber auf so einem kleinen Scale kann man da vielleicht, ja, vielleicht ergibt sich einfach irgendwie ein Projekt in der Community oder jemand hat irgendwie Bock auf so ein Side-Project. Wäre sicher eine interessante Sache. Und ich glaube, da hatte auch tatsächlich der Christian vom Füth mal geschrieben in Sendegate, so ein paar Eckdaten zu, wie viel man speichern müsste. Das haben wir leider nicht finden können, diesen einen Thread, wo diese Zahlen standen. Aber das sah schon noch, glaube ich, ziemlich okay aus. Und vielleicht könnte man auch da an der Stelle irgendwie was machen, so Füth zu archive.org exportieren oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall,
falls,
ja.
Falls irgendeiner unserer Hörer diesen Thread im Sendegate finden sollte, bitte einfach twittern, dann reichen wir den nach per Shownotes.
Ja, und das war es auch zu Thema Archivierung. Als nächstes haben wir auch so eine Meldung über Audiogramme auf Facebook gelesen. Es gibt jetzt halt, es war tatsächlich eine Meldung. Ich habe das initial eher als ein neutraler Blogpost gelesen. Hat sich herausgestellt, dass es halt schon so ein bisschen Content-Marketing-mäßig ist, aber nichtsdestotrotz finde ich den Inhalt ganz interessant. Es geht halt um Headliner. Das ist so ein Tool, das aus Audio und mit Hilfe von ein paar Klicks eine Art Audiogramm erstellt. Eine Art Video, ne, mit so diesen Wellen Darstellung, und das kann man dann auf zum Beispiel Social Media posten, auf Facebook oder Instagram oder Twitter, da wo die Leute tendenziell vielleicht ihre Timelines halt stumm auch mal durchscrollen und wo man halt vielleicht nicht sofort drauf kommt, dass es da vielleicht ein Audio gibt, ne? Und leider geht es auch auf vielen von diesen Plattformen auch nicht direkt mit Audio, sondern man muss halt diesen Hack über ein Video machen. Und da ist Headliner, glaube ich, schon ganz nett. Oder zumindest diese Idee, das so zu machen. Und scheinbar ist es so, dass Leute, die in irgendeiner Form so ein Audiogramm in ihren Postings verwenden, auch deutlich bessere Clickrates kriegen. Das heißt, wenn man irgendwo so ein Blogpost oder so ein Facebook-Posting sieht mit irgendeiner Wellenform oder so ein Play-Button oder irgendwas, was nur darauf hinweist, okay, das ist hier mehr als nur ein Link, da wird häufiger geklickt.
Macht ja auch irgendwie voll Sinn.
Macht ja Sinn, ist ja
intuitiv. Wenn halt nichts zum Klicken da ist, ich meine, wenn ich da einfach nur ein Bild sehe, dann...
Ja,
scrolle ich da so Instagram-mäßig einfach drüber. Aber wenn ich halt irgendwie mir eine Interaktion angeboten wird, dann ist natürlich die meine Motivation, da vielleicht drauf zu klicken, wenn es mich vom Rest interessiert, einfach viel höher, als wenn ich gar nicht sehe, dass da irgendwas ist.
Wir hatten auch tatsächlich wir haben das schon in unserem Backlog als Feature-Idee. Und zwar, ein Kunde von uns macht das auf Facebook so. Seine Postings haben immer diesen Play-Button halt als Link zu der Episode auf seinem Blog. Ja, also jetzt so Beispiel Setup, man nutzt halt den Podigy-Blog als Webseite für den Podcast und da kann man halt natürlich direkt eine Episode verlinken. Man verlinkt aber nicht mit einem generischen Bild, sondern so ein Bild, wo halt so ein Play-Button, der halt nicht echt ist. Ja, also es sieht einfach so aus, als wäre das so ein Play-Button von einem Player, ist aber nur ein Bild. Aber wenn man drauf klickt, landet man halt direkt auf der Webseite, wo man den echten Player findet. Und da kann man halt die Episode abspielen. Ja, also, und da haben wir uns auch schon überlegt, dass das vielleicht auch bei uns mal als Option zu bieten, dass man sagt, okay, so per Opt-in, man klickt und sagt, okay, ich möchte auch so einen Button haben und das dann automatisch über das echte Bild irgendwie da reingerendert wird. Wäre sicher eine schöne Sache.
Und ja, wenn man deren Versuchen hier glauben darf, wahrscheinlich auch sehr effektiv.
Genau, müssten wir mal vielleicht tatsächlich mal die Zeit nehmen und es mal selber ausprobieren mit unseren Postings. Ja, und wo wir schon bei uns sind, glaube ich, machen wir einfach mit den paar Themen weiter. Ja, jetzt darf ich dir das Thema Internet Explorer überlassen. Bin ja, so nett.
Ich darf jetzt wieder die schlechten Nachrichten verbreiten, ja. Nee, mache ich ja gerne. Schlechte Nachrichten und so. Nee. Und zwar, einige werden es sicher schon mitbekommen haben. Und zwar haben wir vor, mittlerweile glaube ich schon 2 Wochen her, einen Blogpost veröffentlicht, in dem es darum ging, dass die Statistiken, also ich fange mal vorne an, wir haben ja so einen Webplayer, den die Leute auf ihren eigenen Webseiten einbinden können und der auch natürlich auf unseren integrierten Webseiten benutzt wird. Und da ist es natürlich so, dass wenn da jemand auf Play drückt, dann wird eben ein Download gezählt. In dem Fall. Was man natürlich nicht will, ist, dass sofort, wenn die Seite und der Player geladen wird, schon dieser Download gezählt wird. Weil der Normalfall ist tatsächlich so, wenn man so ein Audio auf einer Webseite einbindet, dann ist die Standardeinstellung, dass sich der Browser aussuchen darf, ob er schon ein Stück von dem Audio vorlädt, damit, wenn man dann auf Play drückt, das irgendwie sofort losgeht. Und auch um so Metadaten aus der Audiodatei rauszuholen, wie die Länge zum Beispiel. Das wollten wir natürlich nicht, weil das natürlich die Download-Statistiken extrem verfälschen würde, wenn einfach nur ein Seitenladen dazu führt, dass ein Download getrackt würde. Deswegen haben wir, ja, jetzt muss man hinterher sagen, versucht, das zu verhindern, so gut wie es geht. Und das hat auch funktioniert in so gut wie allen Browsern, außer dem Internet Explorer, in allen Versionen, die wir getestet haben, was glaube ich ab 9 aufwärts war. Das Problem war, dass der diese Maßnahme, die wir da getroffen haben, schlicht und einfach ignoriert hat, obwohl sie im Standard drin steht. Was dazu geführt hat, dass, wodurch wir dann darauf aufmerksam geworden sind, war, dass ein Kunde eben gemerkt, gesehen hat, dass extrem viele Leute über den Internet Explorer seinen Podcast hören. Und er fand das irgendwie komisch, weil er sonst in seinen Webstatistiken eben das Verhältnis von Internet Explorer zu anderen Browsern eben nicht so war. Genau, so sind wir darauf gekommen. Und was wir dann schlussendlich gemacht haben, war eben ja unseren Player so anzupassen, dass das eben gar nicht mehr passieren kann. Sprich, dass ja salopp gesagt, teilen wir dem Browser erst gar nicht mit, welche URL zur Audiodatei führt, sondern machen das erst, wenn auf Play gedrückt wird. Sprich, es gibt gar keine Möglichkeit mehr für den Browser, das irgendwie vorzuladen. Ja, das Negative an der Geschichte ist natürlich, wenn man viele Leute hat, die mit dem Internet Explorer meine Webseite kommen, dann sind natürlich jetzt meine Zahlen deutlich geringer, also meine Downloadzahlen, weil diese ja überzähligen Internet Explorer Downloads natürlich jetzt einfach von einem auf den anderen Tag wegfallen.
Ich glaube, da sind eher betroffen diejenigen, die halt viele Podcast-Plays über den Webplayer hatten, ne, im Vergleich zu dem Feed. Ne, da muss man auch schon das, glaube ich, abgrenzen, weil selbst so eine überschaubare Anzahl von Internet Explorer-Nutzern, die wirken sich natürlich dann enorm auf die Statistik aus, weil bei jedem Webseitenbesuch wird ja quasi dann ein Download
Ja,
gezählt, was man
genau.
halt nicht haben will. Genau, ich glaube, das größte Problem an der Stelle war vielleicht nicht das Technische, was natürlich auch immer eine Herausforderung zu finden ist, aber ich glaube eher, dass bei uns so ein bisschen diese interne Diskussion dann auch, das fand ich halt interessant. Was macht man in so einer Situation? Ja, weil natürlich es ist immer sehr schlecht, so einen Kunden dann so schlechte News dann zu sagen, so, hey, ja, deine Downloadzahlen sind jetzt um 30, 40% gesunken. Ne? Das war tatsächlich eine harte Nuss irgendwie, wie wir das machen.
Ja, auf der einen Seite hat man natürlich so den Zwiespalt als, keine Ahnung, Softwareentwickler, will man natürlich den Bug beheben. Auch wenn wir den gar nicht selber verursacht haben, aber ja, wie beim Internet Explorer üblich, arbeiten wir dann halt so ein bisschen drumrum. Und dann auf der anderen Seite natürlich, ja, ich meine, schlechte Nachrichten überbringt man selten gerne. Aber ja, an der Stelle ist uns halt einfach wichtiger, dass wir ja richtige Zahlen am Ende haben, denen man auch vertrauen kann und mit denen man irgendwo hingehen kann und sagen kann, hier, so viele Downloads habe ich. Als eben, dass die Zahlen hoch sind.
Ja, genau. Also dazu haben wir auch ein Statement, wie du es schon am Anfang erwähnt hast, veröffentlicht. Das verlinken wir dann in den Show Notes. Wer noch ein bisschen mehr erfahren will über auch die technischen Hintergründe. Und Ja, falls irgendwann in Zukunft jemand von euch auch irgendwas Ähnliches auffallen sollte, bitte uns melden. Das hilft uns enorm dann auch, weil wir können ja auch nicht von außen betrachtet jeden möglichen Podcast, wir können es einfach nicht wissen, ne, ob das jetzt manchmal stimmt oder nicht. Ne? Die Prozentwerte, so und so viel Prozent Internet Explorer, gibt ja halt auch Kunden, die vielleicht in anderen Segmenten unterwegs sind, wo halt der Explorer immer noch so ein bisschen Number One ist. Ne? Also das ist immer wichtig, sowas schnell zu melden, wenn möglich, dann kümmern wir uns auch.
Und es gilt vor allen Dingen auch nicht nur für Statistiksachen, sondern auch generell, wenn irgendwas nicht funktioniert, ist es selten gewollt, dass es nicht funktioniert. Wir haben
Ja.
halt immer wieder so Fälle im Support, wo die Leute halt schreiben, ja, ich versuche jetzt schon seit 2 Wochen XY und irgendwie geht es nicht.
Ja.
Und dann guckt man halt rein, ja, und es war dann halt ein Bug und dann denkt man sich, aber warum hast du denn nicht vor 2 Wochen schon geschrieben? Dann
Genau.
wäre das Problem vor 2 Wochen schon erledigt gewesen. Deswegen, falls, wenn euch irgendwas auffällt, was nicht funktioniert, einfach Bescheid sagen, und wenn es tatsächlich irgendwie eine Falschmeldung ist, dann ist es halt so. Aber das ist uns lieber, dass wir 10 Falschmeldungen bekommen, als dass wir halt so einen Bug übersehen. Dann weg von den schlechten Nachrichten hin zu besseren Nachrichten, nämlich ja, nennen wir es mal Features oder Verbesserungen. Und zwar ist es so, dass Apple irgendwie in einem Newsletter vor kurzem angekündigt hat, dass sie irgendwann nur noch SSL-geschützte Podcast-Feeds im Verzeichnis akzeptieren. Wann das soweit sein wird, sei mal dahingestellt. Wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Grundsätzlich ist es aber auch so, dass Google und auch der Firefox in Zukunft mehr Wert darauf legen werden, dass Webseiten SSL-geschützt sind. Das wird sich sowohl bei Google in der Suche niederschlagen, als auch in den jeweiligen Browsern dazu führen, dass, wenn zum Beispiel, ist es glaube ich aktuell schon so, wenn ich eine nicht SSL-geschützte Webseite besuche und da ein Formularfeld, sei es jetzt für eine Suche oder eben eine Anmeldung oder ein Kontaktformular drin ist, und ich klicke in dieses Formularfeld rein, dann bekomme ich oben, da wo normalerweise dieses grüne Schloss mit sicher oder auf Englisch dann secure steht, wird dann eben im Chrome not secure oder nicht sicher angezeigt. Sprich, egal was man so für Formulare auf der Webseite hat, egal ob die jetzt ja, sicherheitskritische Inhalte vertragen können oder nicht, sollte man trotzdem darauf achten, dass man eben seine Webseite mit SSL schützt. Und mittlerweile ist es ja mit Let's Encrypt auch nicht mehr, ja, kostet quasi nichts mehr. Es hat ein bisschen technischer Aufwand. Viele Plattformen machen das aber schon automatisch für einen. Und das bringt uns auch zu dem Feature, über das wir jetzt reden wollen. Und zwar ist es so, dass wir jetzt in nächster Zeit sämtliche von uns gehosteten Podcast-Webseiten und die Feeds und die Webplayer-Embed-Endpunkte alle mit SSL schützen werden. Das haben wir jetzt mit so ein paar Podcasts in den letzten Wochen schon so ein bisschen ausprobiert, ob es da irgendwo Probleme gibt. Und bis jetzt sind keine aufgetreten. Deswegen ja, wird es jetzt, denke ich, in naher Zukunft soweit sein, dass wir das einfach alles komplett umstellen werden.
Genau,
Was
umstellen heißt,
genau.
was ich nur erklären, so, weil aktuell kann man schon die HTTPS-Feeds optional verwenden. Auch die Blogs sind da zum Beispiel HTTPS per Default bei uns. Aber natürlich gibt es da auch andere Setups. Was man eigentlich haben will, ist dann, dass auch wenn jemand dann immer noch den HTTP-Link irgendwo verwendet, das automatisch auf HTTPS weitergeleitet wird. So dass es halt. Das Ziel von uns ist einfach, alles wird auf HTTPS umgestellt und es gibt auch kein HTTP mehr. Und das ist so das Ziel, das wir mit diesem Update erreichen wollen.
Das ist im Prinzip eine für uns relativ kleine Änderung mit am Ende großer Wirkung, nämlich dass alle Feeds eben dann per SSL ausgeliefert werden. Eine etwas größere Änderung, die einen etwas kleineren Effekt hat, weil es einfach weniger Leute bei uns nutzen, ist, wenn man eine eigene Domain mit unserem Feed benutzt. Sprich, wenn man nicht irgendwie meinpodcast.podigy.io/feed/mp3 haben will, sondern podcast.meinewebseite.de/feed/mp3, dann kann man das bei uns machen. Da war es aber vorher zum Beispiel nicht möglich, die auch mit SSL zu schützen. Und das wird jetzt aber mit dem kleinen Umbau, den wir da gemacht haben, dann eben auch möglich sein. Dazu nutzen wir auch im Hintergrund Let's Encrypt, um dann eben für diese Domains auch SSL-Zertifikate ausstellen zu können. Genau. Das war es zu den HTTPS-Feeds. Dann gibt es noch so ein paar kleinere Sachen. Einerseits lässt sich jetzt die Codierung, sprich, wenn ich meine Originaldatei hochgeladen habe, dann wird die bei uns ja nochmal codiert über Auphonic. Und diese Codierung lässt sich jetzt auch nochmal abbrechen, sprich, wenn ich jetzt irgendwie gemerkt habe, oh, ich habe jetzt gerade auf Codieren gedrückt und ich habe aber die komplett falsche Audiodatei hochgeladen, dann kann man das sofort nochmal abbrechen und wieder von vorne anfangen. Oder eben, wenn tatsächlich irgendwo ein Fehler passiert im Hintergrund und die Codierung einfach nicht aufhört, dann lässt sich das damit eben auch nochmal abbrechen und vielleicht nochmal neu starten. Und weiterhin haben wir bei den Facebook- und YouTube-Postings, sprich man kann, wenn man eine neue Episode veröffentlicht, dann kann man bei uns einstellen, dass man automatisch einen Facebook-Post und eben ein ja, Audiogramm, weiß ja kein Audiogramm ist, sondern ein sehr langes Audio. Also die komplette Episode als Video zu YouTube hochladen kann. Und da haben wir auch so ein paar Verbesserungen gemacht, dass der Tab in der Episode, wo das nachher dargestellt wurde, wo man so ein bisschen gucken kann, wie viele Likes hat mein Post bekommen oder wie viele Views hat er auf YouTube. Das sieht jetzt alles ein bisschen schicker aus und ist ein bisschen besser arrangiert. Man sieht auch, welches Bild man benutzt hat für den Facebook-Post zum Beispiel. Und ganz wichtig, weil es da gelegentlich auch nochmal Probleme gibt, beziehungsweise wenn man, keine Ahnung, einen Fehler in der Audiodatei drin hatte und die nochmal austauscht, dann kann man jetzt auch das YouTube-Video nochmal nachträglich wieder austauschen lassen. Genau, das waren die kleinen Veränderungen der letzten 2 Wochen.
Ja, und dann können wir, glaube ich, zu den richtig wichtigen Themen kommen. Und zwar, es fängt mit dem Thema Relevanz von Podcasts an. Ich habe, also wir haben letzte Woche diesen Tweet gesehen von Ralf Stockmann, der geschrieben hat, und wieder kein Grimme Online Award für einen Podcast. Und Infotainment schön und gut, aber gerade in 2018 und Zeiten der AfD wäre der Preis für Anachronisten ein wichtiges Zeichen gewesen. Ja. Was hier gemeint ist, ist halt dieser Online-Award hat ja schon seit mehreren Jahren irgendwie Podcasts vielleicht so nur am Rande nominiert oder erwähnt, aber es gab bisher, glaube ich, kein Award, kein Preis für einen Podcast. Und das war so ein bisschen die Diskussion, teilweise auf Twitter, dass ja die Podcasts einfach vielleicht in den traditionellen Medien noch nicht so richtig angekommen sind. Ich glaube, das war so ein bisschen das, was ich da so ja rauslesen konnte von dem, was die Leute geschrieben haben. Und dass man sich so ein bisschen fühlt, als ob noch so zumindest die Leute, die in den traditionellen Medien, auch Online-Medien arbeiten, noch nicht wirklich verstanden haben, was Podcasts sind oder wie bedeutend Podcasts sein könnten eigentlich. Und auch die Inhalte, die es im Podcast-Bereich gibt, ne, die sind halt auch in vielen Fällen enorm spannend, und gerade halt auch aktuell. Und ja, ich fand es halt eine interessante Diskussion. Vielleicht auch so teilweise ernüchternd auch, zu sagen, okay, es gibt noch viele Menschen, die vielleicht Podcasts noch nicht für sich entdeckt haben. Und vielleicht muss man auch an der Stelle so ein bisschen arbeiten. Jetzt Leute, die zumindest ja, Podcaster oder Leute, die in der Podcast-Branche arbeiten, dass man trotzdem dem, was man so hört, so Podcast-Hype und so, vielleicht muss man dann doch noch dran arbeiten, mehr Leute zu überzeugen, dass Podcasts interessant sind. Oder vielleicht versuchen, ja, Podcasts von anderen, ja, dass andere auch Zielgruppen, andere Menschen die Podcasts einfach auch hören, die sonst vielleicht das nicht tun.
Das ist halt, wie wir später auch noch sehen werden, es ist noch kein Massenmedium, so nach der puren Definition des Massenmediums, sondern tatsächlich immer noch irgendwie in der Nische. Aber das heißt ja nicht, dass da nicht gute Inhalte gemacht werden. Und das ist halt irgendwie so ein bisschen komisch, dass dem irgendwie so wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Sei es jetzt bei den Grimme Online Awards oder hatten wir auch drüber gesprochen, dass zum Beispiel auf der Republika Podcasts nur wirklich sehr am Rande stattfinden. Das spielt, glaube ich, alles so ein bisschen in die gleiche Ecke. Ich weiß auch nicht, ob sich das irgendwann einfach dadurch auflösen wird, wenn Podcasts jetzt immer bekannter und immer verbreiteter werden, ob sich das dann von alleine auflöst oder ob man tatsächlich irgendwie mal eine Bewegung braucht, um das irgendwie so ein bisschen nach vorne zu treiben. Ja, spannend auf jeden Fall.
Genau, und das passt auch ganz gut zu dieser Studie, die die ISS jetzt vor kurzem veröffentlicht hat. Und zwar, ISS ist halt die Vermarktungsagentur von ARD und sie veröffentlichen halt regelmäßig ziemlich umfangreiche Podcast-Studien. Und in der letzten Studie geht es halt um Podcast-Nutzung in Deutschland. Ein bisschen aus der Optik, was für Leute hören denn Podcasts, wie wichtig sind Podcasts halt zum Beispiel auch für Werbetreibende, natürlich aus der Optik von einer Werbeagentur, ne? Das ist das, was in dieser Studie halt relevant ist. Nichtsdestotrotz eine sehr, finde ich, interessante Studie auch, und es gibt da wirklich auch ein paar interessante Informationen, die man da sonst vielleicht nicht so findet. Konkret die Audionutzung, das war so ein bisschen, wie wir auf diese Studie auch tatsächlich aufmerksam geworden sind. Und zwar hat jemand auf Twitter gepostet, dass es hieß: Podcast Hype in Deutschland, von wegen, Podcast bleibt ein Medium in der Nische. Und dazu noch so eine Art Audionutzungsstatistik mit prozentual, also Radio war sehr, sehr dominierend im Vergleich zu Podcasts, ja. Podcasts auch im Vergleich zu Musik und anderen Medien, wie Hörbücher zum Beispiel. Und initial fand ich das fast beleidigend.
So ein bisschen ketzerisch auf jeden Fall. Das Erste, was ich mir gedacht habe, als ich den Tweet gelesen habe, war, okay, der hat den Artikel, glaube ich, einfach nicht bis zu Ende gelesen.
Ja,
er hat, glaube ich, einfach schon so, ja. Er hat, glaube ich, einfach nur bei diesen, was waren es, irgendwie knapp 30%, die im letzten Jahr einen Podcast gehört haben, was jetzt laut dieser Studie ungefähr 20 Millionen Hörern entsprechen würde in Deutschland. Da hat er, glaube ich, einfach aufgehört zu lesen und sich, das war, glaube ich, jemand auch vom öffentlichen Rundfunk, da hat er sich gedacht, okay, das reicht mir, muss ich gar nicht wissen.
Nee, auch so ein bisschen, ich will vielleicht komisch. Jetzt nicht konkret was unterstellen, aber es klang schon nach dem, ich habe keinen Bock auf Podcast und jeder redet über Podcast und jetzt habe ich hier einen Beweis, dass Podcasts doch noch in der Nische sind und dann müssen wir uns gar nicht erst drum kümmern und wir als Radiomenschen sind wichtiger und so. Ne? Das, ich meine, ne, nichts gegen Leute, die Radio machen, sondern halt eher, es gibt halt ein paar Leute, die sich extrem dagegen wehren, vielleicht was Neues zu machen. Und also eigentlich in allen Bereichen, ne, des Lebens, aber hier merkt man es auch konkret. Und natürlich, ja, also wenn man sich die Zahlen roh anschaut, ist es so radiodominiert, ja. Aber man musste auch ein bisschen relativieren, und zwar für mich ist es ganz klar, jetzt 70% von Radiohörern ist weniger vielleicht signifikant als 10% der Podcast-Hörer. Weil einfach jemand, der einen Podcast hört, den Inhalt gezielt ausgesucht hat, jemand hat auf Play gedrückt, weil er wirklich eine Folge hören wollte zu einem Thema. Wahrscheinlich ist es jemand auch, der eine Art von Podcast-Client nutzt, wo er sich eine Playlist so mit Podcasts abonnieren und so pflegt. Das sind so Sachen, da muss man sich bewusst dafür entscheiden. Und da hört man auch wirklich zu und da ist man interessiert an dem, was die Leute in diesem Podcast zu sagen haben.
Da wäre es zum Beispiel auch mal interessant, mal eine Statistik zu haben, wie viele Leute denn Radio hören, also Radiosendungen hören, die in Anführungszeichen Podcast-ähnliche Inhalte bieten. Weil Radio hören und Radio hören sind ja, können ja zwei komplett unterschiedliche Dinge. Es gibt halt da natürlich auch viele Gesprächsbeiträge, keine Ahnung, im Deutschlandfunk zum Beispiel. Aber für mich ist Radio hören, ich gehe morgens ins Bad und mache das Radio an und höre, während ich mir die Zähne putze, eben Radio. Und da geht es mir eben nicht darum, irgendwie Wissen mitzunehmen, außer vielleicht so die 2-Minuten-Schnipsel, die sie ab und zu mal haben, während keine Musik läuft. Aber es gibt natürlich auch gute Gesprächsinhalte im Radio. Das will ich gar nicht absprechen. Aber da hätte ich tatsächlich gerne mal eine Studie dazu, wie viele Leute sich das denn tatsächlich anhören und ob das dann immer noch diese hohen Prozentzahlen sind, mit denen der Herr da oder von denen der Herr da ausging.
Also für mich persönlich hat irgendwie aktuell zumindest Radio irgendwie immer was mit Autos zu tun. Also entweder bin ich im Auto am Fahren, ne, das ist so okay, dann, ne, obwohl mittlerweile auch mit den AirPods, muss ich sagen, da brauche ich kein Radio mehr. Aber auch das für mich ist klassisch so die Werkstatt, so da, wo man halt noch
Ja,
klassisch
das
Radio
stimmt.
hört, dann läuft Radio 24 Stunden am Tag und ja, kann man das vergleichen mit der Nutzung von Podcasts? Ich glaube nicht. Also zumindest
Ja,
nicht mit
auch
dieser Statistik. Ja.
in Büros sicher, aber wie gesagt, da läuft dann halt auch nicht der Deutschlandfunk mit irgendwie Interviews und keine Ahnung. Da ist dann auch so das, was, wie gesagt, was ich so als Radio konsumiere, nämlich hoffentlich mehr als 60% Musikinhalt.
Das stimmt, ja.
Von daher ist da wahrscheinlich auch Radio, sollte man da, glaube ich, auch einfach Radio und Radio nochmal unterscheiden, wenn es an so eine Statistik rangeht.
Genau, aber ich glaube, in der Studie ging es nicht so sehr tatsächlich um den Vergleich Radio-Podcast, sondern halt so, das war tatsächlich eher auf, ja, der Fokus ganz klar Podcast und die Podcast-Nutzung. Und jetzt, um nochmal zurückzukommen auf das, was du vorhin gesagt hast, 20 Millionen Menschen in Deutschland hören Podcasts, was schon mal eine sehr, sehr signifikante Zahl ist, finde ich.
Ja, auf jeden Fall.
Und 50 Millionen Nichthörer. Und so ich als so ein bisschen Optimist denke mir, okay, das heißt, es gibt noch verdammt viel Luft nach oben. Das muss man einfach sehen. Es ist nicht so, dass es für immer und ewig so bleibt, ne? Oder vielleicht bleibt es auch so, aber ich glaube, wenn jemand meint, okay, nee, Podcast, da läuft nichts mehr. Leute, da gibt es noch 50 Millionen Menschen, die vielleicht noch keine Podcasts hören. Das heißt, da ist noch sehr, sehr viel Potenzial drin. Was auch interessant war, da waren wir beide, glaube ich, ziemlich überrascht, ist halt, dass 6 von 10 Nutzern werktags die Podcasts am Abend hören. Ja, also nicht so, wie man das immer so denkt, morgens auf dem Weg zur Arbeit oder so, sondern tatsächlich die meisten Leute hören Podcasts am Abend. Was für mich auch so ziemlich signifikant ist, weil am Abend hören ist für mich dann auch sich nochmal bewusst für einen Podcast entscheiden. Nicht einfach, ich langweile mich auf dem Weg oder ne, muss die Zeit überbrücken, sondern ich glaube, nee, das heißt, jemand will einfach irgendwie Inhalte konsumieren. Genau, also das war also eine von diesen interessanten Informationen. Ich glaube auch, es ging halt natürlich sehr viel um Thema Werbung und da fand ich die Aussage interessant, dass man Podcast-Hörer als eine Premium-Zielgruppe betrachten sollte. Ja? Und da verstehe ich das auch wieder so als, okay, die rohen Hörerzahlen sind vielleicht nicht vergleichbar mit anderen Medien, aber die Qualität der Hörer ist, ne, oder auch für als Werbezielgruppe ist natürlich deutlich höher als in anderen Medien. Was natürlich das wiederum spannend macht für Leute, die eventuell ihren Podcast über Werbung versuchen zu finanzieren oder das überlegen, was für eine Art von Finanzierung möglich ist, ist natürlich interessant zu wissen, dass trotz kleineren, geringen Hörerzahlen der Wert von diesen Hörern deutlich höher ist, auch dadurch auch quasi das Investment, ne, das Return of Investment bei so einer Geschichte natürlich auch deutlich höher ist. Obwohl es
Ja,
auf Papier, ja.
wobei das, glaube ich, tatsächlich nicht nur für Werbung interessant ist, sondern natürlich auch für die Podcaster, die versuchen, sich ohne Werbung durchzuschlagen, nämlich durch irgendwie so ein Spenden- oder sagen wir mal ein Premium-Modell. Denn ich denke mal, diese Premium-Zielgruppe lässt sich, keine Ahnung, die hatten halt hier irgendwie gesagt, dass, wie viel waren es? Ein relativ hoher Prozentanteil irgendwie einen akademischen Abschluss haben. Nee, es
also
waren
überdurchschnittlich auf
mindestens,
jeden Fall.
Genau. Im Vergleich zum Radio auf jeden Fall.
Ja. Also ich glaube überdurchschnittlich tatsächlich im Vergleich zu der allgemeinen Bevölkerung sogar.
Ja. Und da dann vielleicht auch die Bereitschaft einfach höher ist, für gute Inhalte außerhalb von Werbung Geld zu bezahlen. Also auch aus der Richtung auf jeden Fall interessant. Auf der anderen Seite, was sie halt auch untersucht haben in dieser Studie, ist eben, wie akzeptiert der Hörer denn die Werbung? Und da ist es tatsächlich so, dass die Akzeptanz einfach extrem hoch ist. Also eine Zahl, die hier so rausspringt, sind, dass knapp 90% irgendwie Werbung akzeptieren, wenn dafür der Inhalt kostenfrei, also ohne Paywall oder so bleibt. Das ist schon ziemlich, ziemlich krass, also ziemlich hohe Zahl auf jeden Fall.
Also ich habe jetzt keine Studie gemacht oder so, aber so ich bin 100% überzeugt, dass diese Werbeakzeptanz einfach deswegen da ist, weil bis heute sich mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen niemand im Podcasting-Bereich getraut hat, den Weg mit Fremdwerbung zu gehen. So mit komplett vorprogrammierte, vorgeschaltete, random irgendwelche, ja, klassische Radiowerbung halt. Das ist einfach ein Riesenunterschied, finde ich, dass immer noch tatsächlich Podcaster, und hoffentlich bleibt es auch so, diejenigen, die zumindest Werbung machen, dass die sich die Mühe geben, dass auch so diese Native oder Host-Red-Werbung schalten, ja, das also einsprechen einfach, ne? Das ist halt, glaube ich, sehr, sehr viel wert und das ist, ich glaube, für das Medium-Podcast von enormer Bedeutung, dass das so bleibt. Nur so kann man auch sicherstellen, dass die Werbeakzeptanz auf dem Niveau bleibt.
Ja, genau. Genau, ansonsten, keine Ahnung, so ein paar interessante Zahlen. Was ich zum Beispiel extrem interessant fand, war, dass irgendwie 45% der Leute, die sie befragt haben, die eben im letzten Jahr Podcasts gehört haben, machen das irgendwie über die Webseite des Podcasts. Hätte ich jetzt auch überhaupt nicht erwartet. 34% gehen dann über Apps und 25% über Streamingdienste wie Spotify und Co. Aber ich fand diese 45%, die haben mich echt
das heißt,
überrascht.
Knapp die Hälfte, ne? In irgendeiner Form gehen über eine Webseite. Ja, das ist auch, glaube ich, dann wichtig, einfach manchmal hat man das Gefühl, so es gibt ein paar Leute, die es hinterfragen, braucht man noch heutzutage eine Webseite für so einen Blog oder irgendwie sowas für meinen Podcast? Ich kann das ja bei iTunes, Spotify veröffentlichen. Ja, braucht man noch. Also außer man will diese 50% der Leute nicht abholen, ja, ne? Irgendwie.
Oder es kommt wahrscheinlich auch noch extrem drauf an, welche Inhalte für welche Zielgruppe man anbietet. Aber da war zum Beispiel auch so diese Altersstrukturen. 30% der Hörer, der Leute, die sie befragt haben, die regelmäßig Podcasts hören, sind über 50. Da wird wahrscheinlich auch so ein bisschen diese Website-Nutzung vielleicht mitkommen. Könnte ich mir vorstellen aus meiner...
Ja, aber da würden noch 20% fehlen, aber aber ja,
auf jeden Fall.
Nee, ich glaube, das ist schon so, aber also ich finde es generell, wo du diese verschiedenen Altersgruppen erwähnst, ich glaube, es ist sehr interessant zu sehen, dass halt vorwiegend junge Menschen Podcasts hören. Aber es ist nicht so, dass ältere Leute keinen Podcast hören. Das heißt, das ist wirklich die volle Bandbreite da, ja. Und da finde ich sowieso, da fand ich sogar so, ab 14 war die Studie, so wo ich mir dachte, verdammt nochmal, es gibt auch Kinder auf dieser Welt, die auch Ohren haben. Also da finde ich auch immer noch so, diese Gruppe müsste man auch noch bedienen. Also da ist echt was noch rauszuholen.
Na gut, die haben sie jetzt halt hier nicht befragt, weil das wahrscheinlich...
Wahrscheinlich deswegen, ja. Aber... aber ja, also auf jeden Fall gibt es wahrscheinlich Zielgruppen, die extrem, extrem unterschiedlich sind und Auch da sehe ich noch sehr, sehr viel Luft nach oben tatsächlich, dass man Inhalte, je mehr natürlich Leute, ne, weil das ist halt so, angenommen, es hören 20 Millionen Menschen Podcasts, 30% davon, ein Drittel knapp, ne, sind wir bei, was weiß ich, knapp 7 vielleicht Millionen unter 5, über 50 Jahre, ja, alt. Das heißt, es gibt immer noch 7 Millionen Menschen, die vielleicht ja irgendwelche Inhalte für ältere Leute auch begrüßen würden, ja. Obwohl wahrscheinlich würden sich die Leute, die jetzt gerade 50 sind, nicht als ältere Zielgruppe ansehen, aber so, es gibt auch vielleicht ab über 70 dann genügend Leute oder irgendwann, wenn
Absolut.
sich das Medium weiterentwickelt, ne?
Ich hatte hier mir noch einen Satz rausgeschrieben, dem ich nicht so ganz zustimme. Ich lese ihn einfach mal vor. Es gibt beinahe keine Nischenthemen, welche nicht durch ein Podcast-Angebot abgedeckt sind. Dem würde ich vehement widersprechen. Da gibt mit Sicherheit noch so viele Nischen, die noch nicht bearbeitet werden.
Das finde ich
Sei das
auch,
jetzt
ja.
altersgruppenspezifische Sachen, aber auch einfach, es gibt halt einfach so viele Themen, über die man reden kann.
Ja, also ich glaube, das wird so langsam, das kommt auch bei uns an, so in den deutschsprachigen Raum. Aber ich fand es extrem lustig. Ich abonniere da irgendwie so ein random Newsletter, was irgendwie sehr nischig ist, aber egal, hab da mal so eine Mail bekommen. So, das ist deine Top 10, also auf Englisch, ne? Deine Top 10 Hochzeitspodcast. Wo ich mir das so dachte, Top 10, Top 10 von Podcasts über Hochzeiten. Das heißt, es gibt viel mehr. Und jemand hat sich so die 10 besten ausgesucht, ne? Also, das ist so, ja, so ein Thema hätte ich nie gedacht, ne? Aber jetzt habe ich neulich, vor einer Woche oder so, hat sich da jemand bei uns angemeldet, der einen
Ja, stimmt.
Hochzeitspodcast macht. Ja, also es kommt so langsam, das ist halt so, aber es ist natürlich, ich würde es auch nicht unterschreiben. Also ich glaube, da ist zumindest deutschsprachig noch sehr, sehr viel Luft nach oben auch. Es fehlen, also es gibt bestimmt noch tonnenweise Formate und Themen, die man noch besetzen könnte.
Genau, dann kommen wir vielleicht ein bisschen zum Abschluss, genau wie dieser Artikel auch zum Abschluss nochmal so ein bisschen aufs Wachstumspotenzial eingeht. Dann machen wir das jetzt einfach auch nochmal. Noch eine Zahl, die mich erfreut hat tatsächlich, dass 75% der Teilnehmer der Studie Podcasts eine einfache und benutzerfreundliche Handhabung bescheinigen. Das finde ich auch extrem gut, weil das so vom Gefühl her war das, als wir angefangen haben, irgendwie vor 4, 5 Jahren, war das definitiv nicht der Fall. Also nicht mal für mich. Von daher ist es schon mal extrem super, dass das anscheinend irgendwie, wodurch auch immer, das wäre natürlich auch nochmal interessant, warum. Aber alleine, dass es so ist, lässt das schon mal hoffen. Und das wird wahrscheinlich dann auch hoffentlich dazu führen, dass den Punkt, den die Sie hier rausstellen, warum Sie denken, dass es noch so viele Nichthörer gibt, nämlich, dass die einfach noch keine Berührung mit Podcasts hatten. Und da gehe ich tatsächlich absolut mit. Sprich, bei den meisten Leuten, und das haben sie wohl auch in dieser Studie nochmal so ein bisschen versucht rauszuarbeiten, ist so, dass wenn die mal Podcasts gehört haben, dann bleiben sie meistens auch dabei. Und dass die aktuell noch keine Podcasts hören, der Großteil davon wahrscheinlich einfach noch überhaupt gar keine Berührung damit hatte. Sprich, diese erste Hürde überhaupt, sich mal den ersten Podcast, die erste Podcast-Episode anzuhören, die ist definitiv noch da. Die wird vielleicht jetzt mit diesem Vorstoß von Google noch ein bisschen weiter gesenkt werden. Aber das ist definitiv ein Punkt, wenn man seine Verbreitung vergrößern will, dann muss man daran. Dann muss man mehr Leute, die noch gar keine Podcasts hören, dazu bringen, Podcasts zu hören.
Und ich glaube,
Es
es
gilt
ist
so.
nicht mehr auf der technischen Ebene, sondern auf einer wahrscheinlich ganz, ganz anderen.
Genau. So gut wie jeder hat ein Smartphone in der Tasche. Da muss eine Podcast-App drauf und wenn ich die der Person selbst installieren muss, dann ist das so. Aber das gilt halt sowohl für kleine Podcaster, die jetzt, keine Ahnung, die fahren zu irgendeiner Konferenz und haben da eben irgendwie Gleichgesinnte und die haben vielleicht noch nie Podcast gehört, dann muss ich denen helfen, Podcasts zu hören. Genauso gilt es aber auch für die mittleren und großen, dass die über ihre anderen Kanäle, die ja meistens auch irgendwie über Facebook und Instagram haben, dass die eben die Leute dazu auffordern, auch ihren Podcast anzuhören. Auch wenn sie vielleicht noch nie einen Podcast gehört haben. Ich denke, so lässt sich dann diese Luft nach oben vielleicht noch ein bisschen dünner machen in Zukunft.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein guter Punkt. Das habe ich auch schon, ich glaube, eine Sache, die halt erfolgreiche Podcasts ausmacht, ist, man legt viel Wert auf das Erklären, wie können meine Hörer meinen Podcast hören. Ja, also es klingt jetzt so ein bisschen komisch, aber man erklärt natürlich im Podcast selber vielleicht so, ja, wie kann man den Podcast hören? Und es klingt vielleicht so überflüssig oder okay, jemand hört dann schon vielleicht meinen Podcast. Aber es kann ja auch sein, dass jemand bei einem Freund oder Bekannten oder einfach im Hintergrund irgendwie gehört hat, oh, das ist ein Podcast, ja, okay. Und dann, ne, das ist halt, glaube ich, wichtig. Und das Zweite, was extrem wichtig ist, ist auch auf der eigenen Webseite irgendwo eine gute Beschreibung zu haben, ja, wie kann ich diesen Podcast hören? Was muss ich tun? Also, ne, so nach dem Motto, okay, hallo, ich bin ein Besucher auf deiner Webseite, erklär mir bitte, wie ich deinen Content jetzt konsumieren kann. Das ist wirklich für viele Menschen noch nicht ganz klar, wie so ein Podcast funktioniert. Und da muss man die Leute schon abholen. Und ich glaube, das macht halt tatsächlich, die Podcasts, die erfolgreich sind, die machen das in der Regel sehr, sehr gut.
Ja. Das ist auch eine Frage, die bei uns relativ häufig kommt von Leuten, die halt gerade anfangen und die vielleicht auch schon irgendwie eine funktionierende Webpräsenz haben. Hier, was kann ich denn machen, damit die Leute das auch tatsächlich hören, beziehungsweise vom vielleicht Hören auf der Webseite dahin kommen, das Ding zu abonnieren. Und da ist einfach ja, den Podcast prominent platzieren. Mhm. Sprich, der muss halt sofort als irgendwas, was man hören kann, zu erkennen sein und irgendwie eine Möglichkeit geben, das Ding zu abonnieren. Einfach. Ohne, dass ich irgendwie groß danach suchen muss. Das muss sofort ins Auge springen.
Absolut.
Das sind so die Sachen, die wir da
das empfehle ich auch immer wieder unseren Kunden, die vielleicht mal so eine kurze Beratungssession haben und fragen so, ja, was kann ich tun und so. Und ich sage, ich wiederhole es immer wieder, unterschätzt bitte nicht die Wichtigkeit von dem Abonnier-Button zum Beispiel. Ja, und das geht abstrahiert natürlich um das Abonnieren selber, ne? Also, aber das ist so ein Tool, was wir halt zum Beispiel bei uns auch bieten. Das kostet nichts, weil das halt out of the box wirklich so im Player jetzt schon sogar integriert ist oder vielleicht als separater Button. Das kostet fast nichts, das auf einer Webseite zu integrieren und es funktioniert wunderbar. Also die Leute, die 2 Klicks machen müssen, um einen Podcast zu abonnieren, die machen das dann auch. Ja, heutzutage kann niemanden mehr dazu bringen, einen Podcast zu abonnieren über einen RSS-Feed. So mit .xml am Ende, ne, am besten noch. Ne? Das geht heute nicht mehr.
Ich bilde mir ja ein, dass die 75%, die Podcasts eine einfache Handhabung bescheinigen, dass das auch mit dem Subscribe-Button zu tun hat.
Ja, absolut. Also ich glaube, diese 50 Millionen, die noch keine Podcasts gehört haben, ich bin sicher, die haben irgendwo einen XML-Feed gefunden und wussten nicht, was sie tun sollen.
Sollten da mal eine Umfrage zu machen.
Genau.
Aber
auf jeden Fall ist Fazit, dass ich glaube, da können wir uns auch so ein bisschen drüber freuen, ne? Dass man das Gefühl hat, es wird so langsam einfacher, einfach technisch Podcasts zu hören und zu abonnieren. Und das heißt, so langsam geht der Shift, so der Fokus weg von Technik in Richtung Inhalte. Und das finde ich als sehr interessante Entwicklung.
Ja, extrem gut. Genau, damit würde ich, glaube ich, die Studie auch abschließen. Ich würde vielleicht noch einen Satz, der aus der Studie ist, so als positiven Ausklang noch kurz vorlesen. Der ist natürlich auch wieder so ein bisschen Werbeindustrie gefärbt, aber ich fand den eigentlich trotzdem ganz gut. Die vielfältigen Podcast-Angebote und Vertriebswege sowie die einfache Nutzung bieten eine positive Grundlage für die Zukunft von Podcasts, dass sich zu einem festen Bestandteil der deutschen Medienlandschaft entwickeln und als Audio-Werbeträger etablieren dürfte. Also jetzt mal den letzten Teilsatz weggelassen. Damit würde ich, glaube ich, die Studie ad acta legen. Könnt ihr natürlich den Link zur Studie, die ist tatsächlich öffentlich zugänglich, packen wir natürlich in die Shownotes, falls ihr selbst mal reingucken wollt. Ist tatsächlich relativ interessant durchzulesen und gar nicht so trocken, wie es sich jetzt so anhört. Aber gut.
Ja.
Genau.
Hätten wir es. Deckel drauf.
Damit sind wir am Ende von Episode 2 und tatsächlich sogar pünktlich 2 Wochen nach Episode 1 aufgenommen zumindest.
Ja.
Aber ich mache mir da gar keine Sorgen, dass sie auch pünktlich rausgehen wird. Ja, damit sagen wir danke fürs Zuhören. Falls ihr irgendwie Feedback habt, gerne per Twitter an @podigy_de oder einfach per Mail an hello@podigy.com oder irgendwie.
Irgendwie, irgendwo.
Über euer Kommunikationsmittel der Wahl. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und wir hören uns.
Tschüss.
Thank you.